Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuz Olakcıoğlu.
Wir sind beides Strafrechtswissenschaftler und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Wir sollten das eigentlich irgendwann mal wechseln. Also wir sollten mal irgendwie so sagen, ich sollte sagen, dein Name ist Florian Nicolai.
Ja, und dann sag ich, dein Name ist Mustafa Temmuz Olakcıoğlu.
Boah, ich bin geflasht, krass, ja. Richtig gut. Die Hashtags für heute lauten Tabubereich, Hashtag Mundraub, Hashtag Tzatziki.
Genau, wir haben nämlich im Vorlauf zu dieser Folge einen Corona-Schnelltest gemacht.
Vorbildlich.
Vorbildlich, weil wir sagen, wir wollen uns und andere nicht gefährden und wir setzen uns hier nur zusammen vor die Mikrofone, wenn wir wissen, dass das alles safe ist. Und es ist gar nicht so leicht, an die Dinger zu kommen. Also ich habe einfach zur rechten Zeit an der Kasse des Supermarktes gefragt und da hatten die gerade zufällig was da. Aber es ist schon auch so, ich glaube, das würden sich Leute momentan gegenseitig aus dem Einkaufskorb stehlen, in Anführungsstrichen.
Oder? Ja, das wäre die Frage, ob das dann sozusagen schon ein Diebstahl wäre und überhaupt, und das mag eben auch die Hashtags erklären oder auch unsere Assoziationen, das Einkaufen ist ja eines der wenigen sozialen Aktivitäten, die man zurzeit vornehmen kann und dementsprechend beschäftigt das einen womöglich auch häufiger. Und man muss auch sagen, wenn man einkaufen geht als Strafrechtlerin oder Strafrechtler, dann ist dieses Einkaufen und auch so dieser Besuch im Supermarkt so eine Art dogmatische Schatzkiste, weil da so viel passieren kann und man sich so viele Konstellationen vorstellen kann.
So viele schöne Vermögensdelikte.
Bei denen man sich fragen kann, ist das jetzt schon ein Betrug, ist das jetzt schon ein Diebstahl? Und vielleicht haben wir uns dann gedacht, könnten wir mal diese ganzen Konstellationen, die da interessant sein könnten, durchgehen. Übrigens, sozialer Kontakt. Wir sind ja nicht irgendwie durch Zufall auf dieses Thema gekommen. Auch ich hatte ja eine Geschichte zu erzählen, was das Corona-Virus und Einkaufen angeht. Da standen die Leute irgendwie an der Kasse und es kam dann irgendwie zu einem Handgemenge. Es war auch wirklich die Polizei da. Man kann sich vorstellen, einer der Einkaufenden hat wohl die Abstandsregelungen nicht eingehalten. Ja. Und das hat dann die davorstehende Person verärgert und dann hat man sich da gegenseitig beschimpft und geschubst und so weiter. Und dann kam die Polizei und der Beamte hat dann irgendwie so gesagt, jetzt ist Corona, das dürfen Sie nicht. Und das ist irgendwie hier ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Und ich dachte mir, hey Leute, das war auch schon vorher asozial.
Also irgendwie so an die Pelle zurückkommen. Wenn wir irgendwas beibehalten davon, wenn diese Situation hoffentlich irgendwann bald in naher Zukunft sich verbessert hat, aber wenn wir irgendwas beibehalten, dann doch bitte, dass man sich nicht mehr gegenseitig an der Kasse mit dem Einkaufswagen hinten ins Gesäß fährt. Und auch dieses voreilige Warentrenner hinlegen, dass man den anderen da halb umrennt, daran kann ich auch verzichten in der weiteren Zukunft.
Ja, bitte. Und ich möchte nur vorsichtig, aber doch bestimmt daran erinnern, dass es sich eben bei dem Platz in der Schlange zur Kasse um eine notwehrfähige Besitzposition handelt.
Das heißt, beim Vordrängeln schneidiges Notwehrrecht, wobei ich schon meine, da kann man schon um das abzurunden, aber schon auch drüber nachdenken, ob das dann nicht vielleicht sozialethisch eingeschränkt werden muss, wegen Missverhältnis, krasses Missverhältnis.
Muss nicht sein, die Leute sollen sich nicht gegenseitig prügeln.
Besser ist das. Andererseits hat man als Strafrechtler natürlich auch nichts zu tun, wenn die Leute alle irgendwie anständig sind.
Ja, zum Beispiel, wenn sie nichts klauen würden. Ja? Also ich denke hier an den einfachen Ladendiebstahl, der macht ja in der Klausur am meisten Spaß, weil man damit Begrifflichkeiten um sich werfen kann, die übrigens, auf die auch der Korrektor, die Korrektorin dann auch wartet. Ja, von wegen hier Gewahrsamsenklave, Apprehensionstheorie und der berüchtigte Gewahrsamswechsel im Tabubereich. Also ich denke hier schlicht und einfach daran, ich gehe in den Laden und klaue eine Aoste-Salami und das ist strafwürdig.
Genau, auch wenn es keine Markensalami übrigens ist. aber einfach die Gewahrsamsenklave als Einheit am Täter, Einheit des Täters, wo man eine Tasche, eine Jackentasche, Hosentasche, wo man etwas gleich verschwinden lassen kann. Mhm. Und dann ist es nämlich so sehr dem Tabubereich des Täters zugeordnet, dass der eigentliche ursprüngliche Gewahrsamsinhaber dann nicht mehr darauf zugreifen kann, ohne in diese Sphäre, in diese Tabusphäre des Täters einzugreifen. Und deswegen sagt man eben, das ist die Enklave, und deswegen sagt man dann eben, ist die Wegnahme schon vollendet, also der neue Gewahrsam schon vollkommen begründet.
Ja, das ist ein absoluter Klassiker und das wird auch so gelehrt und wir nehmen das, weil sich das alles auch super toll anhört, auch gerne so hin, vergessen aber dabei natürlich, dass es sich zum einen um ein kriminalpolitisches Konzept handelt und zum anderen es dadurch zu einer enormen Vorverlagerung der Strafbarkeit eigentlich kommt, weil wenn ich das Ganze jetzt irgendwie einstecke und ich davon ausgehe, dass der Diebstahl vollendet ist, dann ist natürlich auch im Anschluss ein Rücktritt versperrt. Ja. Das heißt, wenn ich dann im Laufe des Geschehens oder irgendwie merke, okay, das ist eigentlich nicht in Ordnung und es heißt ja auch im Dekalog, du sollst nicht stehlen und so, und dann erinnere ich mich dann in dem Moment und dann beschließe ich, das irgendwie wieder zurückzulegen, dann bringt mir das nichts. Außer vielleicht, dass wir irgendwie sagen können bei der Strafzumessung, das ist tätige Reue. Wobei, man könnte natürlich sagen, naja, wenn er das dann wieder zurücklegt und der Ladendetektiv hat ihn dabei beobachtet, was übrigens nicht zu einem Einverständnis führt,
weil Diebstahl kein heimliches Delikt ist.
Dann würden wir nämlich wohl davon ausgehen, dass wenn er das irgendwie beobachtet, wie er es zurücklegt, dass in solchen Fällen dann wohl auch kein Strafantrag gestellt wird.
Was aber auch interessant ist, und wenn wir nämlich bei der Salami bleiben, also jetzt mal angenommen, du hast diese Salami jetzt und du steckst sie aber nicht ein, sondern du hast so einen Appetit auf diese, das ist auch ein schöner Begriff, auf diese Hartwurst, dass du sie gleich im Laden verzehrst. Du beißt schön ab,
okay,
und gleich weg damit. Mhm. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, und das ist vielleicht gar nicht so intuitiv, Diebstahl.
Ja, frag mal die Leute da draußen, also vor allem Rechtsleihen, wenn man die fragen würde, naja, wie ist das eigentlich, wenn sie die Dinge direkt im Supermarkt verzehren.
Aber ich will das doch bezahlen.
Genau, also wenn man das dann irgendwie auch dem Kind reicht, um das Kind ruhig zu stellen, Lolli oder so ein Milcheis oder so, in diesen Konstellationen. Wenn man von Anfang an die Absicht hat zu zahlen, wie du es so gerade schön betont hast, dann könnte man ja meinen, das ist überhaupt gar nicht irgendwie, da ist nicht das Vermögen betroffen oder jedenfalls soll das Vermögen nicht geschädigt werden, da fehlt es irgendwie am Vorsatz. Aber da vergisst man dann eben natürlich, dass es sich bei 242, oder das weiß man nicht als Laie, dass es sich beim 242 um ein Vermögensdelikt im weiteren Sinn handelt, als eben eine ganz konkrete Position des Vermögens, nämlich das Eigentum geschützt wird. Und wenn man jetzt eben auf die Wegnahme abstellt und zumal auch eben die Wegnahme derart auslegt, dann wird man wohl sagen, wenn man das Zeug schluckt, dann ist das wohl die stärkste Form der Gewahrsamsenklave. Genau, dann umschließt meine Magensäure sozusagen diese körperliche Sache.
Dann ist die Wegnahme vollendet und man hatte Vorsatz und man hatte auch Zueignungsabsicht.
Ja.
Und die war auch nicht die Absicht, das ist ganz wichtig, nicht die Absicht muss rechtswidrig sein, sondern die Absicht muss auf eine rechtswidrige Zueignung gerichtet sein. Und in dem Moment, bevor wir bezahlt haben, gibt es auch noch keinen Anspruch auf Übereignung. Deswegen ist die Zueignung
auch kein rechtswidrig.
Genau.
Ja, kein Kaufvertrag.
Es kam noch kein Kaufvertrag zustande. Natürlich, wenn man das hinterher bezahlt, wird vermutlich kein Strafantrag gestellt werden. Und auch ansonsten, wenn man bezahlt und hinterher heißt es, ja, aber Sie haben das doch schon verzehrt, dann wird kein Staatsanwalt, keine Staatsanwältin, würde ich jetzt mal behaupten, das Verfahren dann nicht einstellen.
Ja, also jedenfalls hätten wir die Möglichkeit ja über die Opportunitätseinstellung nach 153, aber dass bereits eben ein Strafantrag, der ja erforderlich ist, nach 248a gestellt wird, selbst das erscheint schon sehr unwahrscheinlich und gegebenenfalls kann man ja auch mal einfach fragen, wie wäre es damit? Ja. Also es geht ja auch so ein bisschen hier um die Situation, dass wir eben trotzdem uns atypisch verhalten. Die Dinge sind dafür da, dass man sie dort kauft und dann eben zu Hause verzehrt. Und wenn man dann eben es mal nicht abwarten kann, weil man eben so durstig ist, dann kann man auch fragen und sagen, ich will das bezahlen, kann ich nicht vielleicht irgendwie jetzt schon mal trinken? Und dann kann auch dieses besondere Einverständnis im Einzelfall erteilt werden, weil was wäre sozusagen die Folge, wenn wir jetzt sagen, naja, es gibt ja eben sozial adäquate Handlungen, nehmen wir das aus dem Bereich des Schutzbereichs des 242 heraus, wollen wir nicht vielleicht teleologisch reduzieren, wurde ja zuletzt im Kontext des Containers ja auch noch relevant und diskutiert, Wenn wir sagen würden, das ist dann eben kein Diebstahl, wenn man es dann irgendwie verzehrt und schon die Absicht hat zu bezahlen, was ist dann, wenn man plötzlich beschließt, doch nicht zu bezahlen? Hier erscheint es mir dann, oder würde es zu merkwürdigen Ergebnissen meines Erachtens führen, dann plötzlich eine Straflosigkeit anzunehmen.
Denn, das ist ganz wichtig, die Zueignungsabsicht muss im Zeitpunkt der Wegnahme vorliegen. Also wenn ich erst wegnehme und dann hinterher durch die Kasse gehe und sage, jetzt zahle ich es doch nicht, dann reicht das nicht. Also dann würden wir wahrscheinlich bei einer Unterschlagung landen.
Richtig, das wird vielleicht noch, da gibt es auch noch mal schöne Fälle dazu, gerade bei der Wegnahme, ich denke hier an die Wegnahme eines Einkaufswagens, den wir dann irgendwie vielleicht zurückbringen. Aber wenn wir schon mal beim Einkaufswagen übrigens sind, du hast es ja gerade gesagt, mit diesem Corona-Schnelltest.
Ja, ich glaube, dass es die deswegen auch an der Kasse gibt, damit es da keine Prügelei gibt im Supermarkt oder dass sie nur online vertrieben werden teilweise. Und da gibt es aber auch ganz andere vorstellbare Konstellationen. Das zum Beispiel, mir ist da eine interessante Situation bekannt, das ist aber schon über 20 Jahre her, schon fast 30 Jahre her, da hat eine Mutter eine Winterjacke für ihren Sohn kaufen wollen. Und die ganz tolle Winterjacke, die sie kaufen wollte, die gab es nicht mehr in der Größe des Sohnes damals. Aber in einem
welche anderen... Farbe hatte die Winterjacke?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich aus der Geschichte, wie sie mir erzählt wurde, nicht mehr.
Okay. Das habe ich aus dem Konzept
gebracht. Aber es ist alles gut.
Alles gut.
Jedenfalls war dann eben diese Winterjacke auch in der entsprechenden Größe, aber in dem Einkaufskorb einer anderen einkaufenden Person, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und später war sie dann eben doch im Einkaufskorb besagter Mutter.
Das ist mir wirklich übrigens auch mal passiert.
Ja.
Da wollte ich mir irgendwie einen Schnapp machen. Das war irgendwie so ein Tablet im Supermarkt und das hatte ich mir auch in den Einkaufswagen gelegt. Es war das letzte Tablet zu diesem super Preis und ich wollte unbedingt dieses Tablet haben. Und dann hatte ich mir nochmal beschlossen, mir am Abend einen Gurkensalat zu machen. Wirklich ernsthaft. Und beziehungsweise kein Gurkensalat, sondern ein Djajik. Und ich möchte bitte Djajik abgegrenzt wissen zu Tzatziki.
Ah, okay.
Weil Djajik wird aus Joghurt gemacht, Tzatziki aus Quark.
Ah,
das machen die Griechen.
Ja.
Und die Türken machen Djajik. Auf jeden Fall wollte ich mir einen Djajik zubereiten. Djajik. Und bin dann wieder zu meinem Einkaufswagen gelaufen und musste sehen...
Also du wolltest jetzt nicht im Supermarkt den Djajik zubereiten, aber du hast die Gurke geholt.
Ich habe die Gurke gebraucht, um das später zubereiten zu können. Und bin dann wieder zu meinem Einkaufswagen gelaufen und musste sehen, da hatte mir tatsächlich jemand dieses Tablet aus dem Einkaufswagen herausgenommen und dann wahrscheinlich schon bezahlen war über alle Berge.
Ja, aber der hat sich nicht strafbar gemacht, würde ich sagen. Du hattest auf jeden Fall noch keinen gefestigten Gewahrsam an diesem Tablet und dementsprechend ist es keine Wegnahme, wenn das aus diesem Korb genommen wird. Meiner Meinung nach hast du nicht Fremdengewahrsam gebrochen und neun begründet, sondern du hast ihn eben mit an die Kasse genommen, die andere Person hat dieses Tablet mit an die Kasse genommen und dort bezahlt und es ist ganz normal übereignet worden.
Wenn überhaupt, hatte ich dann wohl so eine Art untergeordneten Gewahrsam. Das heißt, die andere Person hätte den übergeordneten Gewahrsam des Supermarkts brechen müssen. Und wenn die dann das Ganze nochmal rausgenommen hat, dann würde sich das eben nicht von der Konstellation unterscheiden, in der sie das irgendwie aus einem Gemeinschaftskorb herausnimmt, solange das Ding eben noch nicht bezahlt worden ist. Also eine eigene Sphäre hätte ich wohl allenfalls erst auf dem Kundenparkplatz sozusagen begründet, vielleicht
sogar,
ich meine, weil da wäre es ja schon bezahlt.
Und leuchtet es dann auch jedem ein, wenn man sagt, das ist ja schon bezahlt.
Genau. Also in so einer Konstellation, wenn man es mir dann da rausgenommen hätte und da wäre ja dann auch wirklich ein Schaden entstanden, weil ich ja dann auch diesen Gegenstand bereits bezahlt hätte und eben Eigentümer des Gegenstands geworden bin, wobei ich natürlich nicht sagen will, dass das durch die Bezahlung passiert, Abstraktions- und Trennungsprinzip,
hier natürlich
nicht mit Füßen treten, aber jedenfalls hätten wir auch annehmen können, dass eine Übereignung nach 929 Satz 1 bereits stattgefunden
BGB.
Hat. Genau, 929 Satz 1 StGB gibt es auch
gar nicht.
Moment mal, wie viele Paragraphen haben wir eigentlich im StGB?
Das kann man gar nicht so genau sagen, weil man bräuchte, man müsste ja wissen, welcher der letzte jetzt ist, aber wir haben ja so ein paar mit A und B.
Ach so, ja, okay, gut, ich dachte schon, nein, man kann einfach reingucken.
Ja, so einfach ist das nicht.
Ja, aber wir sind irgendwo bei 353b oder so hört es, glaube ich, auch mit irgendwelchen Offenbarungen von irgendwelchen Geheimnissen aus irgendwelchen Verfahren. Können wir uns auch mal anschauen.
Sehr gerne.
Jetzt hast du deine Winterjacke Ich habe meine...
Wieso meine Winterjacke? Ich habe eine völlig losgelöst von meiner Biografie...
Ich meinte die Geschichte, deine
Winterjacken-Geschichte.
Genau. Und ich, mit meiner Geschichte hier als Opfer eine Nichtwegnahme aus dem Einkaufskorb bzw. Einkaufswagen des Tablets. Was mir auch mal passiert ist oder was ich sozusagen live erlebt habe, das war, da war ich gerade dabei, irgendwie meinen... weiß es nicht, 25. Geburtstag zu planen. Es sollte eine Riesenfeier werden und übrigens damals schon das Thema Escobar oder so als Motto
quasi. Ah, tatsächlich.
Ja. Mhm. Also wir hatten dann irgendwie ganz viel Mehl gekauft und so und das sollte dann, und dann eben auch ganz viel Tequila und dann waren wir in der Alkoholabteilung und da habe ich dann gesehen, wie jemand einen relativ teuren Whisky umgestoßen hat, und jetzt inzwischen ist es ja so, dass die dann irgendwie nochmal in so extra Schränkchen,
ja, zumindest die teuren Sachen,
ja, 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 sind die dann gegen die Wegnahmen besonders gesichert?
Ich würde sagen, ja, das ist ja auch mit einem Schlüssel und so, da haben, wir haben auf jeden Fall ein 243.
Genau, also jedenfalls hat diese Person dann diesen Whisky umgestoßen, es hat geklirrt, es hat gescheppert und er hat dann natürlich versucht, die Sache unter das Regal zu kehren, hat dann irgendwie mit seinen Füßen so komische Bewegungen gemacht. Und dann habe ich ihn beobachtet, wie ein Ladendetektiv, und habe geguckt. Ja, der hat dann nochmal so, er hat dann so nach rechts und links geguckt. Dann hat er mich angeschaut. Und ich habe in dem Moment weggeschaut. Das heißt, wir hatten irgendwie keinen Augenkontakt. Und ja, und dann habe ich ihn, wie gesagt, beobachtet. Und er ist dann an die Kasse und hat ganz normal bezahlt. Er hat nichts mehr gesagt. Also richtig hässlich eigentlich.
Da könnte man jetzt eigentlich drüber nachdenken, ob das nicht dann vielleicht ein Betrug ist, weil das Rausgehen, ohne das zu sagen, möglicherweise die Erklärung beinhaltet, ich habe in deinem Laden nichts kaputt gemacht.
So, das ist sehr schön, dass du das so ansprichst, also dass du sagst, das könnte die Erklärung beinhalten, denn wir müssten ja wohl auf diese aktive Erklärung abstellen, im Sinne einer nicht ex pessis verbis, sondern einer konkludenten Erklärung. Der Betrug 263 StGB hatten wir ja schon auch im Rahmen der früheren Folgen, ist ja ein Kommunikationsdelikt. Das heißt, ich brauche schon irgendwie eine Erklärung und jetzt müsste ich sozusagen dem Legen der Ware aufs Band zugleich die schlüssige Erklärung entnehmen können. Ja, ich habe auch nichts zerstört in diesem Laden. Was ein bisschen komisch wäre. Also
das ist weit hergeholt. Das mit rein zu... Ich meine, das ist irgendwann mal so entschieden worden von irgendeinem Amtsgericht.
Es gab mal so eine Entscheidung, aber die ist vereinzelt geblieben.
Ja, also ich halte das für absolut weltfremd.
Ja, ich meine, es wäre ja auch komisch, wenn das explizit erklären würde. So mache ich es immer. Das ist
ja
so meine,
hin und sagt, übrigens,
alles ich habe nichts gut zerstört. Ja. Genau, also das macht man nicht. Und dementsprechend kann man es auch nicht als schlüssig, als derart selbstverständlich betrachten, dass es eben als miterklärt gilt. Und somit wird auf jeden Fall eine konkludente Täuschung ausscheiden. Und auch nach der normativen Risikoverteilung würde ich meinen, auch wenn er vielleicht, sag ich mal, aus CIC sich da haftbar gemacht hat, würde ich nicht annehmen wollen, dass er hier das nochmal explizit erklären muss. Und übrigens, wenn wir auf das Unterlassen abstellen würden, da bräuchten wir dann eben auch so eine Art, was heißt eine Art, wir bräuchten eine Garantenstellung. Ja. Das heißt, er müsste irgendwie, worauf könnte sich das stützen, auf ein pflichtwidriges Vorverhalten?
Aber
wo ist das pflichtwidrig? Wenn wir eben sagen, dass die Sachbeschädigung als solche nicht vorsätzlich erfolgt ist, sondern nur fahrlässig, dann hätte ich ehrlich gesagt Schwierigkeiten, aus der bloßen Vorvertragspflichtverletzung 311 Absatz 2 BGB schon eine Art Ingerenz konstruieren zu wollen. Wir können auch nicht irgendwie aus dem vorvertraglichen Schuldverhältnis als solches irgendwie so eine Garantenstellung aus Treu und Glauben konstruieren, 242 BGB, das funktioniert alles.
Oder ein irgendwie geartetes Näheverhältnis Kunde und Geschäftsbetreiber, also das
was mich, ist
weit hergeholt.
Was mich übrigens immer so ein bisschen daran erinnert, dass eben das unerlaubte Entfernen vom Haftungsort, ich sag's mal jetzt hier, dass das erstmal straflos ist, aber dass wir in dieser ganz konkreten Konstellation des 142 StGB, also beim unerlaubten Entfernen vom Unfallort, sagen, das ist strafwürdig. Das wird ja jetzt unterschiedlich erklärt, das müssen wir an dieser Stelle nicht vertiefen, aber da sollte man schon ein gewisses kriminalpolitisches Problembewusstsein mitbringen.
Das heißt, wenn ich was kaputt mache aus Versehen und ich sage das nicht, dann ist das nicht strafbar, außer es passiert im Straßenverkehr.
Genau,
absolut. Also außer es besteht eine irgendwie geartete Garantenstellung und daraus erwachsene Garantenpflicht, dass ich dann wegen Unterlassen dieser Erklärung möglicherweise strafbar bin. Aber die grundsätzliche Wertung geht dahin. Und das ist übrigens interessant, weil die Wertung so ein bisschen ähnlich ist zu der Strafbarkeit, wenn ich etwas benutze, es aber nicht stehle und nicht zurückgebe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nach dieser Pandemie wieder eine Party veranstalten kann und dann kaufe ich vielleicht 4 Kästen Bier und ganz viel Chips und Tiefkühlpizza und wenn ich kein Auto habe, fahre ich das halt mal schnell mit meinem Einkaufswagen oder mit dem Einkaufswagen des Supermarktes vielmehr nach Hause und bringe dann den Wagen zurück. Dann habe ich,
macht man doch nicht.
Ja, es gibt Leute, die das machen, aber dann habe ich nur eine sogenannte straflose Gebrauchsanmaßung begangen, einen sogenannten Furtum Usus und im Straßenverkehr, also bei Kfz, bei Fahrrädern, da sagt der Gesetzgeber nach 248b, das ist dann in diesem Fall eine strafbare Gebrauchsanmaßung. Im Umkehrschluss heißt das in allen anderen Konstellationen eben nicht.
Übrigens, Gott, ich habe so viele Assoziationen
gehabt. Ja, weiter. Ja, dieser Euro, für den kauft man den Einkaufswagen ja nicht. Er ist ja auch nur ein Anreiz, dass man ihn wieder zurückbringt.
Aber weißt du was? Sorry, dass ich dich jetzt hier so... Aber ich musste gerade an meine Kindheit denken.
Bereicher uns mit deinen Erinnerungen.
Ja, und zwar, das war sozusagen meine erste Nichtstraftat. Ich hatte nämlich, als ich weiß nicht, 9 bis 10 Jahre alt war, wir hatten eine NES zu Hause, ein Nintendo Entertainment System. Und und ich hatte auch das Spiel Legend of Zelda, also den ersten Teil. Es war einer der allerersten, sag ich mal, Action-RPGs überhaupt, war ein geniales Spiel, wird bis heute noch gezockt, auf jeden Fall.
Link to the Past.
Link to the Past war sogar Zelda 3, der kam auf der Super NES raus.
Ja, ich quatsch ja nur nach, ich habe ja keine Ahnung.
Nein, also riesen Respekt, dass man überhaupt hier noch diesen Titel noch kennt.
Ja, ich dachte mir, er passt einfach, weil du aus der
Zeit von früher erzählst. Okay, nein, also und auf jeden Fall, um zu dem strafrechtlichen Part zu kommen, ich bin hängen geblieben in dem Spiel, also ich bin nicht hängen geblieben, sondern ich kam nicht weiter und es war dann letztlich so, früher war in diesen Spielepackungen, waren immer Komplettlösungen enthalten. Also zumindest für die ersten 2 bis 3 Akte oder so. Und ich hatte diese Komplettlösung nicht. Und dann habe ich mich in den Laden begeben, wo es dieses Spiel zu kaufen gab. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe tatsächlich die Packung geöffnet, habe mir vorgenommen, kurz sozusagen diese Anleitung rauszuziehen, nach draußen zu gehen, in mein Schulheft sozusagen dieses Ding zu übertragen, also die Lösung zu übertragen und dann wieder zurückzulegen. Und ich habe das wirklich durchgezogen. Ich hatte den ganzen Tag, konnte ich dann irgendwie, ich konnte es auch niemandem erzählen und ich kam mir echt vor wie ein Dieb. Und wenn ich jetzt sozusagen zurückblicken würde und ich könnte irgendwie so als Geist zu meinem früheren Ich sprechen, dann würde ich sagen, mach dir keine Sorgen, mach dir kein schlechtes Gewissen. Sorg dafür, dass das kein Trauma wird. Ja. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast nämlich keine Zueignungsabsicht, denn du wolltest ja von Anfang an zum Zeitpunkt der Wegnahme, also als du diese Anleitung da rausgezogen hast, wolltest du ja von Anfang an auch die Anleitung praktisch wieder zurücklegen. Und das hast du auch letztlich getan, sodass du dich auch glaubhaft diesbezüglich einlassen könntest. Aber auf die Einlassung käme es natürlich wegen § 19 StGB nicht an.
Zwei kurze Anmerkungen dazu. Zum einen, macht das trotzdem nicht nach. Denn,
Kinder.
Denn man weiß natürlich nicht, wenn dann zum Beispiel diese Spiele versiegelt sind und so weiter. Ah, okay. Da können noch lauter andere Straftaten ja mit verwirklicht sein. Es wird auch immer ein bisschen schwer sein darzulegen, ich wollte es ja wieder zurückbringen. Und zum anderen,
kommt auf den Täter an.
Und das andere, die andere Frage, die sich vielleicht gerade auch jetzt unseren jüngeren Hörerinnen und Hörern stellt, warum Mustafa nicht einfach die Lösung gegoogelt hat. Naja, er war damals 10 und das ist jetzt dann auch schon
damals gab's das ein oder andere
Jahr. Damals gab es Alta Vista. Ja, Alta Vista und Yahoo und dann kam irgendwann Google und die haben das dann...
Und weißt du was? Bis ich ins Internet kam.
Ja.
Mustafa,
das Telefon ist besetzt, geh jetzt raus aus dem Internet.
So war das, mein Freund. Mit dem Mundraub, das wollten wir noch kurz sagen.
Genau, da sind wir vorhin so ein bisschen drüber weggegangen.
Ja, es gab diesen Privilegierungstatbestand, weil ja...
Stimmt, den gab es früher,
ja. Genau, also nur das vielleicht noch, vielleicht, weil das so ein bisschen in der Luft hing. Natürlich sind diese Fälle des Verzehrs im Supermarkt keine Fälle des Mundraubs. Das können Fälle des privilegierten Diebstahls, zumindest nach altem Recht, sein. Also genau. Wenn man dann eben nicht anders kann und hungert oder was auch immer. Und hier kann man dann auch in der Klausur vielleicht den Paragraphen 34 oder 35 problematisieren. Jedenfalls im Rahmen der Angemessenheit wird man aber wohl eben sagen müssen, dass solch ein Mundraub letztlich, weil ja andere Mechanismen im Rechtsstaat und im Sozialstaat vor allem existieren, um hoffentlich zumindest oder idealtypisch, würde ich mal sagen, solch einen Mundraub zu verneinen. Wenn es dann doch nicht so ist, wird dann der ein oder andere Tatrichter auch sicherlich dann den 35 bejahen können oder jedenfalls dafür sorgen, dass es nicht
das
noch zusätzlich
zu einer Sanktionierung das
denke ich auch.
Kommt. Okay, ja, das war ja schon wieder eine ganze Menge.
Ja.
Ich würde sagen, wir fassen das mal gut zusammen und kommen wie immer zur Crema der heutigen Episode. Der Verzehr von Lebensmitteln im Supermarkt vor dem Bezahlen stellt regelmäßig einen Diebstahl gemäß § 242 Absatz 1 StGB dar.
Wer den Supermarkt verlässt, nachdem er fahrlässig Sachen beschädigt hat, macht sich regelmäßig auch nicht dadurch wegen Betrugs gemäß § 263 Absatz 1 StGB strafbar, dass er die Beschädigung nicht an der Kasse anzeigt.
Wer während des Einkaufs im Supermarkt Waren aus dem Einkaufswagen im Besitz eines Dritten entnimmt, bricht keinen fremden Gewahrsam, solange er die Waren lediglich in den in seinem Besitz befindlichen Einkaufswagen legt.
Ja, das war die Jacke.
Ja, aber sie hat wohl gewärmt und sie war eben in dieser Größe im Laden nicht mehr verfügbar, aber besagte Frau wollte ihrem Kind eine große Freude damit machen und ihn umsorgen.
Sehr schön. Und ja, damit wären wir, glaube ich, auch am Ende. Und ich würde fast meinen, wir haben uns jetzt eine Pause verdient, zumal ja auch die Semesterferien gerade laufen.
Genau, es gibt eine kleine Pause. Wir setzen sozusagen einen Turnus nur aus. Und das bedeutet, dass die neue Folge pünktlich im April zum Beginn der Vorlesungszeit des Sommersemesters 2021 dann läuft. Bis dahin freuen wir uns aber auch, wenn ihr uns schreibt, Feedback, Anregungen, vielleicht lustige Geschichten, die ihr zu erzählen habt, irgendwie, die mit Strafrecht in Zusammenhang stehen. Schreibt uns das gerne an japodcast@fahlen.de oder bei Instagram @räuberischerespresso. Da könnt ihr uns gerne abonnieren und uns eine DM schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu lesen.
Ja, und ganz in diesem Sinne wünschen wir euch ja noch schöne, angenehme, restliche Sommersemesterferien.
Genau, kommt gut durch den Frühling und im April zum Beginn der Vorlesungszeit gibt's wieder den nächsten räuberischen Espresso. Macht's gut bis dahin.
Bis dann.